Ja, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Der Apostel Johannes, der hat vor langer, langer Zeit einen Vergleich benutzt, nämlich den Vergleich des menschlichen sich Entwickelns vom Kind über ein junger Mann sein bis zu einem Vater sein. Und das kann man jetzt für die weibliche Seite natürlich auch übertragen. Und hat es übertragen auf die Entwicklung im Glauben, auf die geistliche Entwicklung. Und er hat eigentlich damit so mit kurzen Worten, mit einigen Zeilen einen Weg aufgezeigt, was Gott sich wünscht oder was er vorgesehen hat für jeden Gläubigen, diesen Weg zu beschreiten und sich da zu entwickeln. Und da möchte ich das heute mal mit euch anschauen, unter dem Stichwort reifer werden im Glauben. Und wir finden diesen Text in dem zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes, die Verse 12 bis 14. Und ich habe mir mal rausgenommen, die Verse ein bisschen anders zu sortieren. Also es hat sicherlich seinen Sinn, wie es ursprünglich da steht, aber jetzt für diese Predigt schon mal sortiert. 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 14. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Es geht am Anfang um die Kinder im Glauben. Und ich habe dazu ein Bild von Rembrandt mitgebracht. Vor etlichen Wochen hatten wir das schon mal hier in einem Gottesdienst. Und ich finde es nach wie vor eine ganz tolle Illustration, auch zu den verschiedenen Stadien hier. Aber ich möchte zunächst mal mit den Kindern hier anfangen. Und das Kind in diesem Bild ist der verlorene Sohn, der hier vor dem Vater kniet. Das Bild heißt die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Es hat eine unglaubliche Tiefe und sehr viele Aspekte. Aber jetzt schauen wir mal auf diesen verlorenen Sohn, den, der sich entschieden hatte, dass er nicht mehr der Kind des Vaters sein wollte, der von zu Hause weggegangen ist, der alles verprasst hat, was ihm anvertraut war und der dann sehr erbarmungswürdig endete. Also so richtig abgerissen, würde man heute sagen. Und das ist schon mal vielleicht die erste Herausforderung, ein Kind Gottes zu sein oder ein Kind Gottes zu werden, hat zunächst mal damit zu tun, dass man anerkennt, dass man geistlich gesehen total abgerissen ist, total unfähig, total bedürftig ist Gott gegenüber. In der Offenbarung heißt es mal, man ist arm, blind und bloß. Also auf allen Ebenen des Lebens ist man runtergekommen. So, das muss sich nicht im Sichtbaren zeigen, in der Kleidung, die man trägt oder in der Ausbildung, die man hat oder auf dem Bankkonto. Aber es geht ja hier um einen geistlichen Zustand. Ein Kind Gottes zu werden hat damit zu tun, dass man erkennt, ich brauche Gott, ich brauche Gott den Vater. Und zuzugeben, dass man in so einem erbärmlichen Zustand ist, geht eigentlich nur dann, wenn man erkennt, dass es so einen Vater gibt. Nur dann geht das. Und deswegen sind wir Menschen auch so geneigt, uns gut darzustellen. Und wir tragen Masken, also ich meine jetzt nicht diese hier, sondern wir geben etwas vor, etwas zu sein. Und wir wollen schön sein und reich und berühmt, oder zumindest ist das so ein Streben in dieser Welt. Wir wollen gut dastehen, wir wollen, dass Menschen uns gut finden, auf die eine oder andere Art. Das kann auch furchtbar anstrengend sein. Aber vor Gott ist es zunächst mal entscheidend, dass man kommt und sagt, also ich brauche dein Erbarmen, ich brauche deine Hilfe, ich kann mich nicht selber retten, ich kann mich nicht an dem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen, ich brauche deine Liebe, ich brauche dein Erbarmen. und Gott ist barmherzig. Das hat Jesus gesagt und das hat er vorgelebt, als er hier auf diesem Planeten war und das gilt bis heute. So der Zustand des Kindes ist, ja, die Liebe des Vaters zu erkennen. Das ist einfach das, was beschrieben ist. Die Sünden sind mir vergeben um des Namens Jesu willen und ich durfte den Vater erkennen. Und das ist ein ganz schönes Stadium. Und wiederum, wir können es ja übertragen, und das tut ja Johannes hier, indem er diesen Vergleich zieht, dass er sagt, ja, ein kleines Kind ist genau so. Es lebt von dem, was die Eltern ihm geben. Es wird geliebt von den Eltern, ja, ich weiß, mit aller Schwachheit und Zerbrochenheit und Grenzen, die wir irdischen Eltern haben. Aber doch, gehen wir mal vom recht gesunden Zustand aus, das Kind lebt entspannt in der Liebe der Eltern. Davon geht es aus, das braucht es, es kann die Dinge nicht selbst, es kann sich nicht selbst versorgen, es kann sich nicht selbst verteidigen und das ist ein so wunderbarer Zustand, in den Gott uns versetzt, wenn wir anerkennen, ja, ich brauche deine Barmherzigkeit, ich brauche deine Liebe. Wir sehen also hier, der Rembrandt, der das gemalt hat, der hat das ja gemalt in seiner Zeit und mit den Ausdrücken, wie er das. Das ist jetzt nicht originalgetreu, wie das Gleichnis des verlorenen Sohnes ist damals in Israel, aber in seiner Zeit. Und es ist einfach dieser Vater, der segnend seine Hände auf den Sohn hier legt, segnend, sowohl schützend als auch zärtlich. Und so kann man sich bergen in der Liebe des Vaters. Und ich möchte mal sagen, wir gehen ja jetzt gleich eine Stufe weiter. Wir werden das aber nie, wir werden nie in den Zustand kommen, dass wir sagen, gut, das brauche ich jetzt nicht mehr. So, das ist so ganz wichtig. Wir bleiben immer Kinder Gottes und Gott bleibt immer Vater. So, wir brauchen immer wieder sein Erbarmen und wir brauchen seine Güte und wir brauchen es, dass er uns vermittelt, ja, du bist mein geliebtes Kind. Und zwar nicht, weil du alles richtig machst, sondern einfach, weil du mein Kind bist. Gut, ich möchte den Schwerpunkt heute setzen auf die zweite Stufe, auf die jungen Männer, wie es hier heißt. Die jungen Männer, und da gehen wir jetzt aus diesem Bild auch raus, wir kehren dann nachher nochmal zurück, wenn es um die Väter geht. Die jungen Männer. So, die jungen Männer, wir haben ja gerade gelesen, da heißt es, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Okay, es ist eine nächste Stufe. Wir haben das im irdischen Leben und wir haben das im geistlichen Leben. Ja, es ist immer gut, wenn ein Kind nicht immer ein Kind bleibt. Ja, wenn ein Kind klein ist und es kann manche Dinge nicht, das ist ganz normal und das finden wir auch irgendwie süß und dann helfen wir. Ja, aber wenn jetzt jemand 20 ist, wenn jetzt jemand 25 ist, wenn jemand 30 ist, dann ist irgendwann nicht mehr süß. Dann ist irgendwann, oh, hier ist irgendwie die Entwicklung stehen geblieben. Ja? Hier ist irgendwie so ein kindliches Verhalten bei einem Menschen, der eigentlich sich weiterentwickelt haben sollte. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Es heißt, dass wir entdecken, im geistlichen Leben, es gibt immer noch einen Kampf. Es gibt immer noch das Böse. Es gibt eine Verantwortung zu übernehmen, für mein Leben geistlich weiterzugehen. Und vielleicht kannst du mal über dich nachdenken, wo du denkst, wo du stehst. Das ist am besten, wenn du das selber dir beantwortest. Ich will hier niemandem irgendwas absprechen. Aber ich muss sagen, diese Predigt basiert auch ein Stück weit darauf, auf vielen Dingen, die ich gelesen habe und die wir auch als Älteste besprochen haben und so weiter, wo wir uns fragen, und viele Pastoren fragen sich das gerade in unserem Land, so was ist eigentlich passiert? Hatten wir Jünger Jesu oder hatten wir nur Gottesdienstbesucher? Und irgendwie, glaube ich, liegt hier so die tiefste Sache. Ist man jemand, der sagt, ich bin ein junger Mann im Glauben und ich übernehme Verantwortung? So, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Wer nicht mehr Kind ist, sondern volljährig, erwachsen ist und was wir alles für Begriffe haben, mündig ist, Auto fahren darf und solche Dinge, da gehört es eigentlich dazu, dass man Verantwortung übernimmt. Und ich möchte über zwei Aspekte sprechen, wo wir Verantwortung übernehmen, nämlich das ganz Grundlegende ist, wir übernehmen Verantwortung im Kampf gegen die Sünde. Wir übernehmen Verantwortung im Kampf gegen die Sünde. So ein Babychrist, der macht das am Anfang noch nicht. Ein Babychrist wird so eingehüllt einfach in die Liebe Gottes und alles super und wow. Und Gott erhört auch erstaunlich oft Gebete und schützt und man wird getragen von der Gemeinde und begleitet und so. Aber dann kommt eben das rein und ich erinnere mich noch dran, wie ich Christ wurde, wie ich auf einmal merkte, oh, es war 5 Tage, nachdem ich Christ geworden war, hatte ich nicht mehr diese tollen Gefühle. Und ich habe mich gefragt, so, oh, ja, weil ich bin nicht gläubig aufgewachsen, ich war noch nicht in Gemeinde integriert und ich hatte so wenig Ahnung und die guten Gefühle waren weg und ich dachte, oh, was ist das jetzt? Und ich musste lernen, dass mein Glaube nicht auf guten Gefühlen basiert, sondern dass auch wenn ich keine guten Gefühle habe, dass ich lernen muss, Verantwortung zu übernehmen, zunächst mal für mich und zwar im Kampf gegen die Sünde. Ich habe hier einen ganz interessanten Vers aus Römer 7. Ich wollte gerade sagen, habe ich mitgebracht, sagt man heute manchmal so. Ne? Habe ich euch mitgebracht? Ja, nee, ich meine, haben wir alle in unseren Bibeln. So, Römer 7, Vers 20. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Oh, das ist eine ganz interessante Aussage hier von Paulus. Und am liebsten würde ich mit euch ein Studium über Kapitel 7 machen. Das ist so spannend, so nach Kapitel 6 und später kommt Kapitel 8 und so. Aber aus Zeitgründen mal hier so auf den Punkt gebracht, Paulus, und ich glaube, dass er hier etwas beschreibt, wo er schon Christ ist und wo er geisterfüllt lebt. Manche sagen, ach, da spricht er so von seinem alten Leben, wo er gar nicht Christ war, aber das passt eigentlich nicht gut zusammen so von der Konstruktion des Römerbriefs. So, er sagt hier, wenn ich das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Okay. Der Kampf gegen die Sünde ist deswegen so real, weil es die Sünde immer noch gibt. Aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen dem, dass die Sünde kommt und uns etwas zu verleitet oder dass wir der Sünde erliegen und dann auch noch regelmäßig in ihr leben. Das ist ein ganz feiner, aber wichtiger Unterschied. Nicht jeder Gedanke, der uns in den Sinn kommt, ist wirklich unser Gedanke, aber es ist manchmal nicht so leicht zu trennen. Aber gut ist es, wenn wir uns halt Gedanken darüber machen, ist es Sünde oder ist es nicht Sünde? Und das ist nicht mehr so populär, weil populär ist zu predigen, du bist ein geliebtes Kind, ja, und dann sagen wir meist nicht, du bist ein Babychrist, ja, aber hier geht es eigentlich drum. Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, auch im Kampf gegen die Sünde und zu sagen, okay, es gibt Angriffe der Sünde und wie entscheide ich mich? Es gibt eine ganz herrliche Bibelstelle, wo das illustriert ist, direkt am Anfang der Bibel, in 1. Mose 4, 5 bis 7. 1. Mose 4, 5 bis 7, es geht um Kain. Und da heißt es, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Ja, für die Bibelleser unter uns wissen, es ging hier darum, dass Abel, sein Bruder, ein Opfer gebracht hat, Gott ein Opfer gebracht hat und Kain auch. Und das von Abel wurde wohlwollend angenommen von Gott und das von Kain nicht. Ich will jetzt nicht mit euch da reingehen, warum das so war und welche Opfer und was da die Gründe waren. Ist auch spannend, interessant. Aber es geht jetzt mehr hier um den Kampf gegen die Sünde. Kain wurde also wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, aber du sollst über sie herrschen. Interessante Aussagen über die Sünde. Die Sünde wird hier quasi personifiziert. Wir können auf jeden Fall sagen, vom Römerbrief her, Sünde ist wie ein Machtbereich. Ja, der Römerbrief geht ganz oft mit dem Machtbereich der Sünde und dem Königreich Gottes. Das sind die beiden Bereiche, in denen wir leben und wo wir uns auch entscheiden müssen, in welchem wir leben. Ich rede nicht davon, dass wir nicht mal Kinder Gottes sind, wenn wir gesündigt haben, sondern ich rede von dem Kampf gegen die Sünde, der ausdrücklich betont wird bei den jungen Männern im Glauben. Okay, also Kain wurde sehr wütend. Ist interessant, weil Gott ist gnädig, Der Vater ist gnädig und er sagt, warum bist du wütend? Hochinteressant, oder? Gott stellt uns Fragen. Und wir dürfen Gott Fragen stellen. Das ist sehr individuell. Unser Kampf gegen die Sünde ist eben auch ein individueller. So jeder von uns hat die Aufgabe, im Kampf gegen die Sünde zu kämpfen. Wenn man wütend wird, scheint es noch nicht Sünde zu sein. Interessant, oder? Dann kommt es darauf an, was mache ich jetzt damit, mit dieser Gefühlsaufwallung, wenn ich wütend bin oder zornig? Weil ich vielleicht Ungerechtigkeit empfinde. Vielleicht ist es nicht Ungerechtigkeit, aber ich empfinde es so. Und dann muss ich irgendwo jetzt damit umgehen. Und wird aus der Wut, wird es Sünde oder nicht? Und es ist so interessant, dass der Herr sagt, warum bist du so wütend? Warum senkst du dein Angesicht? Okay, er senkt sein Angesicht, weil es geht jetzt um die Beziehung zu Gott. Er schaut nicht mehr zu Gott. Obwohl Gott ihn sogar anspricht und einlädt, isoliert er sich jetzt und er schwächt die Beziehung zu Gott. Und Gott erklärt es ihm sogar noch, wenn du Gutes tust, dann darfst du doch dein Haupt erheben, oder? Ein Leben mit einem guten Gewissen ist ein sehr gutes Leben. Dann kannst du klar aus deinen Augen schauen und du musst nicht beschämt auf den Boden gucken. Wenn du aber nicht Gutes tust, da lauert die Sünde vor der Tür. Ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Die Sünde ist auf dich und mich gerichtet, die Beziehung zu Gott zu stören und auch die Beziehung zu anderen Menschen zu stören und somit auch die Beziehung zu dir selbst zu stören. Es ist eben genau das Gegenteil von dem größten Gebot, was Jesus gesagt hat, liebe Gott deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist genau die Attacke dagegen. Das Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Wow, wie wäre das gewesen, wenn Kain sich darauf eingelassen hätte? Ich meine, er hatte ein frisches Wort von Gott. Wie wäre es gewesen, wenn Kain gesagt hätte, oh, stimmt, ich bin hier gerade eigentlich total im Struggle, total im Kampf, aber Gott bietet mir noch an. Er sagt, ich kann über die Sünde herrschen. Wie kann ich das machen als schwacher Mensch? Ja, weil ich ein Wort von Gott habe, weil Gott sagt, du kannst herrschen darüber. Ergreife die Initiative, nimm Autorität, du kannst dagegen aufstehen. Du musst dich dem nicht ergeben. Das ist die Stufe der jungen Männer. Es zu unterscheiden. Das Gute vom Schlechten. Letzte Woche gab es eine ganz hervorragende, ganz besondere Predigt hier von Eduardo da Silva, Lobpreisleiter unserer Tochtergemeinde in Nettetal. Kann man sich auf Video auch im Nachhinein noch angucken. Und er hat genau darüber gesprochen. Was ist Sünde und was ist nicht Sünde? Und wie gehe ich damit um? Und er hat es so toll illustriert mit sehr groben Dingen, ja. Pastor, bete für mich, dass ich es schaffe, meinen Nachbarn umzubringen. Wow, das war so genial. Und wir merken, hey, halt, das ist Sünde. Okay, aber es geht auch in feinere Dimensionen hinein. Es gibt viel feinere Dinge und Gott möchte uns trainieren und lernen, dass wir mit seinem Wort gegen das Böse stehen und gegen die Sünde stehen. Das muss nicht spektakulär sein, sondern das ist eigentlich ein Lebensstil. Dass wir über die Sünde herrschen, dass wir Verantwortung übernehmen für uns persönlich, dass wir nicht permanente Seelsorge brauchen. Ihr wisst, ich bin auch Seelsorger, ich mache sehr gerne, ich diene gerne Menschen seelsorgerlich. Da, wo es brennt, da, wo Krise ist. Ja, und wir sollten uns helfen lassen. Ich nehme auch Seelsorge in Anspruch für mich. Aber wir sollten nicht abhängig sein von Seelsorgern, sondern uns entwickeln zu Menschen, die hinstehen und die sagen, das kann ich unterscheiden, das ist nicht gut, das wird kein gutes Ende nehmen. Wenn ich mich so verhalte, das wird kein gutes Ende nehmen. Ich stehe, so früh ich es erkenne, gegen die Sünde. Jesus hat ja mal vom Augenrausreißen gesprochen in diesem Zusammenhang. Aber hier geht es nicht nur um diese Dinge, es geht um Wut, es geht um alle möglichen Aspekte, die Werke des Fleisches, die in Galater 5 beschrieben werden. Geiz, Menschen verachten und so weiter und so weiter. Aber wir können uns entwickeln. Wir können uns entwickeln in den Stand des jungen Mannes, der weiß, dagegen anzustehen und zu sagen, ich erkenne das und ich stehe auf, weil der Geist Gottes mir hilft und ich stehe gegen die Macht der Sünde. Ich stehe gegen die Macht der Sünde. An sich ist die viel zu groß, viel zu stark für mich, aber ich habe ja ein Wort von Gott. Und wenn du sagst, aber ich habe ja kein Wort von Gott, doch, du hast Jesus. Und Jesus ist das Wort Gottes, das Ultimative, das Kraftvolle, der Name Jesus. Ja, ich grüße auch alle an den Bildschirmen, besonders die, die wirklich nicht kommen konnten heute. Aber vielleicht wäre es auch möglich gewesen zu kommen. Und da ist ein zweiter Aspekt jetzt, Verantwortung übernehmen für andere. Wow, Verantwortung übernehmen für andere. Ich finde, das ist nicht so populär gerade in unserer Zeit. Es gibt viel Denken, was habe ich davon? Ich, meiner, mir, mich. Und die Bibel sagt, entwickel dich mal zu einem jungen Mann. Übernimm Verantwortung für andere. Ja, was habe ich davon? Das ist nicht die richtige Frage eigentlich. Also wenn du reif im Glauben sein willst, ist es nicht die richtige Frage. Ich kann auch YouTube-Gottesdienst gucken. Ja, klar kann man das. Und wenn man krank ist, Gott sei Dank, gibt es das. Und man kann viel Gutes da gucken. Ja, ich brauche nicht die Gemeinschaft. Okay. Welches Wort war drin in dem Satz? Ich. Ich. Okay, Babychrist. Ist das zu hart? Es ist schön, Verantwortung zu übernehmen. Es ist etwas Schönes, Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist doch auch anstrengend manchmal. Ja. Und trotzdem ist es gut, Verantwortung zu übernehmen. Es hat Gott so gesetzt, das hat er so gemacht für uns Menschen. Das gilt im Natürlichen und es gilt im Geistlichen, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und ich glaube, dass es für jeden irgendwann diesen Punkt gibt, nicht mehr Babychrist zu sein, sondern zu sagen, wow, ich kann Verantwortung übernehmen. Ich kann auch etwas machen. Ich kann etwas tragen. Ich kann für andere da sein. Ich kann andere unterstützen. So, und jetzt stell dir nicht irgendwie Mutter Teresa vor oder Gandhi oder, gut, ist ja auch ein schwieriges Beispiel vielleicht, aber ja, fang nicht so an, sondern guck einfach mal da, wo du stehst und das, was du tun kannst, was vor Füßen ist. Wo kannst du für jemand anders Verantwortung übernehmen, indem du seine Schwachheit, seinen Mangel ausgleichst und trägst? Ich habe ein Beispiel jetzt mal genommen aus der Apostelgeschichte. Da gab es ein großes Problem. Damals wurden ja die Witwen auch von der Gemeinde sozial versorgt. Ja, das war ja, gab ja nicht das Sozialsystem, wie wir das hier heute kennen. Und dann gab es Probleme. Es wurden nicht alle Witwen so versorgt, wie es eigentlich sein sollte. Und dann wurde reingefragt, Apostelgeschichte 6, Vers 3. Deshalb, Freunde, wählt unter euch, und ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Wow. Wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Das ist ein Reifezustand. Das ist ein Schritt in die Reife. Und ich mache das heute so dick, diesen Punkt, weil es gesellschaftlich sich meist anders anhört. Also meist. Es gibt natürlich viele tolle Ausnahmen auch von ehrenamtlichen Engagement und so. Ihr versteht mich bitte richtig. Es ist jetzt nicht schwarz-weiß. Aber die Tendenz ist doch sehr, was habe ich davon? Was ist mein Karriereschritt? Wie viel Geld verdiene ich dadurch? Was habe ich davon? Und es ist so gut und so richtig und eine wunderbare Entwicklung zu sagen, ich übernehme Verantwortung für andere. Ich leite eine Kleingruppe. Okay, ich habe natürlich Beispiele aus der Gemeinde, ja. Aber das geht ja bis in die Gesellschaft hinein. Ich arbeite beim Kinderschutzbund mit. Wir haben jemanden hier, der das macht. Großartig. Aber ich denke nicht nur an mich. Ich denke nicht nur daran, habe ich dadurch mehr oder weniger Urlaub, habe ich dadurch mehr oder weniger Geld. Das ist nicht die erste Fragestellung, sondern die erste Frage ist, Herr, du hast mir Dinge gegeben, Möglichkeiten gegeben, Kraft gegeben. Und ich übernehme Verantwortung für andere. Auf der nächsten Folie sehen wir einen sehr, sehr bekannten Vers aus Epheser 5. Und da heißt es, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden, die beiden werden zu einer Einheit. Und Vers 33, ich sage noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Das ist Verantwortung übernehmen für jemand anders. Und das ist etwas Schönes. Und das ist etwas Gutes. Und dadurch wachsen wir. Und dadurch reifen wir. Verantwortung übernehmen für jemand anders. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Ehepaar. Und ich fand das so herrlich, dass sie sagten, wir haben auch viele Bekannte und Freunde, die sind keine Christen. Und wir merken so einen Unterschied. Weil für uns ist der Gedanke, ob wir uns irgendwann scheiden lassen würden, kein Gedanke. So diesen Exit gibt es nicht, haben sie gesagt. Und sie merken so einen großen Unterschied zu Gleichaltrigen, die nicht mit Gott gehen und nicht mit Gott verbunden sind. Ja, und für die ist es also so eine Option. Und so ist es ja heutzutage. Wir haben keine guten Gefühle mehr, wir haben uns nichts mehr zu sagen, wir haben uns auseinandergelebt, ja gut, trennen. Wer mich kennt, weiß, dass es extreme Situationen gibt, wo man sich scheiden lassen kann. Aber machen wir sowas nicht zur Regel. Der Normalweg für uns als Gläubige ist no exit. Den Gedanken wollen wir gar nicht. Warum? Wir haben Verantwortung übernommen für einen Menschen. Am Traualtar haben wir das versprochen. In guten wie in schlechten Tagen. Es geht nicht um Gefühle. Und aus dieser Verbindung kommen Kinder. Und wir übernehmen Verantwortung für Kinder. Gott hat das so genial gemacht, weil ich muss schon sagen, Verantwortung für die eigenen Kinder zu übernehmen, finde ich persönlich leichter, als Verantwortung für andere Kinder zu übernehmen. Das ist vielleicht eine Schwäche von mir, aber ich glaube, es geht vielen so. Verantwortung für die eigenen Kinder zu übernehmen ist, ja, klar. Dann überlegst du ja auch nicht mehr, oh, mein Kind hat ein Problem. Wer könnte mal helfen? Könnte jemand meinem Kind helfen? Nein, es ist so schön von Gott eingerichtet, auf so einem natürlichen Wege, dass man weiß, ja, ich übernehme Verantwortung. Das muss einem gar nicht gesagt werden, das ist mein Kind. Das ist mein Baby. Das ist meine Ehefrau. Das ist mein Ehepartner. Wow. Und so lernen wir Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für andere. Im Grunde genommen können wir das Leben von Jesus auch unter diese Überschrift stellen. Das Leben von Jesus. Jesus kam in diese Welt mit all diesen Stimmen der Sünde. Hilf dir doch selbst. Er hat all diese Stimmen auch gehört, der Sünde, die vor der Herzenstür liegt und versucht. Zum Bösen letztlich. Es sieht nicht alles direkt böse aus, aber es ist böse, weil es unverantwortlich ist, weil es lieblos ist, weil es egoistisch ist. Und Jesus hat gegen die Sünde gekämpft. Wow, und ich finde es so stark, weil, ich meine, wir haben ja keine Wahl, wir sind ja schon geboren mit der geistlichen Schwäche. Jesus hätte die Wahl gehabt. Er hätte immer die Wahl gehabt. Er hätte immer sagen können, ja, ich habe mich freiwillig entschieden und ich weiß, Vater, du wolltest das auch von mir, aber es ist jetzt echt zu furchtbar geworden hier. Beam me up, Scotty. Und er ist geblieben. Er hat persönlich gekämpft gegen die Macht der Sünde, ja, und der Teufel, der hinter der Sünde steht und das Ganze anstachelt. Er wollte Jesus zu Fall bringen, damit das ganze Erlösungswerk zusammenbricht und die Menschheit keine Hoffnung mehr gehabt hätte, keine wirklich tragende, ewig wirksame Hoffnung. Aber Jesus hat nicht auf seine Gefühle geschaut, er hat nicht darauf geschaut, was geht mir gerade besser, was habe ich davon. Er hat gekämpft, gegen die Sünde gekämpft und er hat es geschafft. Und er hat das Ganze getan, weil er Verantwortung übernommen hat für uns. Wow, die Verantwortung, die wir im Letzten nicht tragen konnten. Was sind unsere Reflexe, wenn es irgendwo darum geht, die Frage, wer ist schuld? Wer ist schuld? Was ist der erste Reflex? Ja, ich nicht. Das ist bei mir auch so. Ja, irgendwo ist Theater, irgendwo ist Trouble, irgendwo ist ein Problem. So, der erste Reflex ist, wer ist schuld? Ja, ich nicht. Und es ist überhaupt nicht anstrengend, Argumente zu finden. Die rattern sofort in den Kopf rein. warum ich sowieso das ja nicht konnte und nicht wusste und sowieso und die anderen und der hat es ja und der wusste das ja und warum der nicht, hat der das nicht gemacht? Tiefer Reflex. Jesus hat genau das Gegenteil gemacht. Als Jesus ans Kreuz ging, hat er gesagt, ich übernehme die Verantwortung, ich bin schuld. Es ist unglaublich, oder? Er hat gesagt, okay, ich bin schuld. Der nicht schuldig war, sagt, ich bin schuld. Er hat das auf sich genommen. Und das, was er am Kreuz gemacht hat, das müssen wir nicht machen. Trotzdem sind wir berufen, ihm zu folgen, ihn nachzuahmen. Geistlich zu sein, hat ganz viel damit zu tun, dass wir bereit sind, gegen die Sünde zu kämpfen und Verantwortung für andere zu übernehmen. Das ist wirklich geistlich. Das ist geistliche Reife. Und noch einen Gedanken, mein Schwerpunkt waren die jungen Männer, weil ich glaube, da stehen wir am meisten. Entweder wir sind so davor, da mal endlich hineinzutreten in diese Reife oder wir sind halt in dieser Reife. Und nur kurz, weil es auch im Text ist, nochmal zu den Vätern. Da ist nochmal der Rembrandt, da ist nochmal der Vater. Ja, man könnte jetzt ganz lange darüber meditieren und vieles sagen. Was ich sagen will, ist, der Vater segnet den, der Barmherzigkeit braucht. Der Vater macht keine Vorwürfe. Der Vater freut sich, dass das Kind da ist. Der Vater sieht nicht all das Abgerissene in erster Linie, sondern er sieht die Seele, er sieht den Menschen, der bedürftig ist. Und der Vater fließt über von Liebe und Annahme, Bestätigung, Freude, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. So sind geistliche Väter. Geistliche Väter sind nicht die, die andauernd sagen, wie man es hätte besser machen sollen. Und warum denn immer noch nicht? Dieses Strenge, das sind nicht geistliche Väter. Man muss das auch bekämpfen. Das ist dann die nächste Reifestufe. Ah, habe ich dir doch gleich gesagt. Und all diese Dinge. Oder zynisch werden und sarkastisch. Und heute ist sowieso alles schlimmer. Ja, das sind alles Menschen, die irgendwie vielleicht kurz vor der Stufe standen, geistliche Väter und Mütter zu werden, aber die jetzt die Hürde nicht mehr nehmen. Und nicht bereit sind, dieser Generation zu dienen, in der Jetztzeit die Menschen zu sehen, die Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung brauchen. Und denen das nicht alles auf Butterbrot immer schmieren müssen, sondern die einfach geduldig sind, die zuhören können, die beten, die Fürbitter sind. So, das sind geistliche Väter. Sie sehen die Sünde, ja. Man sieht es noch klarer als früher. Man schlägt innerlich die Hände über den Kopf zusammen und fragt sich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das geht nicht weg. Nein, leider, diese Erkenntnis steigt und steigt und steigt, wie furchtbar das alles ist. Aber die Reaktion ist eben nicht der Vorwurf. Sondern die Reaktion ist die Reaktion des himmlischen Vaters. Jesus hat gesagt, ihr sollt barmherzig werden, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wow, okay, werde ich nicht ganz schaffen. Werde ich auch nicht so ein bisschen schaffen. Aber ich mache mich auf den Weg. Doch die Haltung will ich haben, barmherzig zu sein. Die Seele des Menschen zu sehen. Und nicht entweder seine aufgedonnerte Schönheit oder seine zerrissene Kleidung oder whatever. Nein, die Seele zu sehen, den Menschen zu sehen, den Bedürftigen zu sehen. Ja, und sogar dann, wenn er das gar nicht sagt. Aber es ist ja die Wahrheit, geistliche Väter zu sein. So, ich möchte euch bitten, aufzustehen, dass wir beten und das Lobpreisteam schon mal auf die Bühne bitten. Bevor ich bete, möchte ich, dass du dir selbst jetzt die Frage stellst, mal ganz ehrlich, wo stehst du? Ein geistliches Kind, ein geistlicher junger Mann oder ein geistlicher Vater? Wo stehst du? Wenn du es misst an deinem Verhalten, Verantwortung zu tragen. Was sagt der Heilige Geist dir? Ich habe so den Impuls, dass Gott heute hier sagen möchte, du sollst dich nicht scheiden lassen. Und ich glaube, dass Gott zu einigen sagt, schieb mal die Gedanken beiseite, die dich in diesen Verwöhnstatus geschoben haben. Du hast zu lange darauf gehört, auf diese Stimmen und Gedanken, was habe ich davon? Der Heilige Geist nimmt dich an die Hand und möchte, dass du davon frei wirst. Dass du gegen die Macht der Sünde stehst. Dass du deinen Kopf erhebst und dem Vater ins Gesicht schaust und siehst, wie er dich anlächelt und anspornt, Verantwortung für andere zu tragen. Sehr konkret zeigt der Heilige Geist dir, was es heißt. Vater, wir danken dir so für dein Wort und wir danken dir, dass du uns so liebst, wie wir sind, aber dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Danke, dass du uns formst in deiner väterlichen Liebe. Und danke, dass das Auswirkungen hat bis in die Ewigkeit, wo wir auch Verantwortung tragen werden. Danke, dass die, die treu sind im Kleinen, gesetzt werden über mehr. Amen.